Let's Start. Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schön, dass ihr dabei seid. Ich stelle euch inspirierende Menschen vor, die mit Mut, Offenheit und Kreativität unser Staatswesen transformieren. Ganz nach dem Motto: Wir sind der Staat. Herzlich willkommen zurück bei Let's Start. Ich hatte eine kleine Pause eingelegt. Ich brauchte mal eine Auszeit nach dem Wahnsinns-Mindshift-Festival und der ein oder andere oder die ein oder andere war ja dabei. Es war so unglaublich toll und ich habe einfach den Podcast ein bisschen vernachlässigt, aber jetzt starten wir gleich richtig, richtig durch und meine heutige Gästin ist Katharina Röhrig. Sie ist Managing Director der Melitta Group und dort verantwortet sie die Unternehmenskommunikation und Nachhaltigkeit für die Unternehmensgruppe. Und zu der gehören bekannte Marken wie Melitta, Toppitz oder Swirl. Und vor 10 Jahren hat sie selber einen Transformationsprozess bei Melitta begonnen. Und für sie ist Transformation tatsächlich ein kontinuierlicher Prozess. Und es müssen immer wieder neue Menschen ongeboardet werden und neue Herausforderungen gemeistert werden. Das ist nicht auf einmal erledigt. Was ihr besonders am Herzen liegt, und darüber wollen wir heute sprechen, ist Nachhaltigkeit. Und sie gehört eher auch zu den Führungskräften, das schätze ich so an ihr. Die wartet nicht, bis man ein Gesetz erlässt, ja, an die lieben Kollegen, die Gesetze erlassen für Nachhaltigkeit, sondern sie ergreift tatsächlich proaktiv Maßnahmen, und zwar aus Überzeugung. Sie wird uns heute auch erzählen von einer Initiative, die nennt sich Kaffee- und Plastik-Initiative. Dazu hat die Tochter eines Mitarbeiters sie nämlich inspiriert und das hat sie sofort aufgegriffen. Und auch in ihrem zivilgesellschaftlichen Engagement treibt sie einfach um, wie können wir mehr Bewusstsein für Nachhaltigkeit schaffen und auch tatsächlich umsetzen. Herzlich willkommen, liebe Katharina Röhrig. Und wir sind ja uns begegnet auf dem World Economic Forum. Und es hat eine Weile gedauert, bis wir diesen Podcast zusammen machen. Und deswegen freue ich mich umso mehr. Herzlich willkommen bei Let's Start.
Ja, liebe Dorit, herzlichen Dank. Ich freue mich auch hier zu sein. Freue mich auf das Gespräch.
Ich habe dich ja als Managing Director angekündigt. In unserer Beamtenwelt gibt es ja sowas nicht. Da gibt es so Staatssekretäre. Was macht denn ein Managing Director?
Ach, was macht der? Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Beschreibungen. Ich bin bei der Melitta-Gruppe einer von insgesamt 8 Geschäftsführern in der Gruppe. Wir haben einen Inhaber, der noch mit aktiv ist. Wir haben aber auch noch einen zweiten Kollegen. Die beiden nennen wir Unternehmensleitung. Also das heißt, das sind quasi die Chefs im Ring. Und dann gibt es noch drunter Geschäftsführer, also Managing Direktoren, wenn man so möchte, die sich die Welt so ein bisschen aufteilen. Also ich mache Nachhaltigkeit und Kommunikation, kann ich gleich noch ein bisschen erklären, was dahinter steckt. Ich habe aber auch noch Kollegen, die aus dem HR-Bereich kommen, aus dem Compliance- und Rechtsbereich. Wir haben einen Innovationschef. Wir haben einen Finanzchef, also unterschiedlich. Und da sind wir so ein Stück weit dafür zuständig, auf der einen Seite die zwei Herren oben zu unterstützen und aber auch gemeinsam mit den Geschäftsführerkollegen aus den Bereichen ein Stück weit zu gucken, was braucht eigentlich das Unternehmen und wie kriegen wir das auf einen guten Weg gebracht.
Beim World Economic Forum 2024 haben wir uns ja kennengelernt bei Darius Malecki, bei der Inclusive Stiftung. Und da warst du auch auf dem Panel und mir hat das so gut gefallen. Du hattest so ein Mindset, das mich total angezogen hat und auch so einen Elan, wie du vorgetragen hast, wie du bei der Melitta-Gruppe Transformation der Unternehmenskultur und diese Nachhaltigkeitsstruktur auch gestaltet hast. Und du hast gesagt, es ist eine Reise eigentlich gewesen von 10 Jahren. Erzähl doch mal ein bisschen von dieser spannenden Reise.
Ich glaube, die Reise ist auch noch nicht zu Ende, aber für mich sind es jetzt fast genau 10 Jahre. Also im Februar bin ich genau 10 Jahre im Unternehmen gewesen. Vielleicht ganz kurz, wie bin ich da überhaupt hingekommen? Also ich bin jemand, der hat sein Leben lang für Familienunternehmen gearbeitet und hat dort eigentlich immer Marke und Kommunikation verantwortet. Da haben Unternehmen dazugehört wie Bulltaub, wie Röckel, wie Weller, auch ein französischer Konzern. Und seit 10 Jahren darf ich jetzt für das Familienunternehmen arbeiten und bin in einer Zeit gekommen, als das Unternehmen gerade restrukturiert hat. Und ich kam aus zwei vorherigen Arbeitgebern, bei denen ich die Erfahrung machen durfte, dass eigentlich Restrukturierung für sich genommen alleine, ohne das zu begleiten, überhaupt keinen Sinn macht. Und habe damals dann vorgeschlagen, auf der einen Seite Kommunikation nach innen zu verändern, nach außen, aber auch zu sagen, Mensch, können wir nicht einfach auch mal gucken, wenn wir Menschen neu zusammenwürfeln, was brauchen die eigentlich, um miteinander in Austausch und ins Gespräch zu kommen? Und das habe ich machen dürfen. Also ich war relativ neu und habe damals noch zwei Inhaber gehabt, die operativ tätig waren, und bin dann losgelaufen und habe einen Berater gefunden, oder beziehungsweise der hat uns gefunden, das war eine Kaltakquise, der uns bei diesem Transformationsprozess unterstützt hat. Und wie lässt sich das zusammenfassen? Ich glaube, das werdet ihr in euren Bereichen auch haben. Also wir hatten relativ viel Silo-Denke. Wir haben vielleicht auch, sagen wir mal, nicht unbedingt immer Feedback so gegeben, wie man sich das vielleicht wünscht. Und das klingt alles immer so simpel, aber Menschen dann wirklich in den Austausch zu bekommen und eigentlich nicht das Verhalten, sondern die Haltung zu ändern, ich glaube, das ist ein Weg, da gehst du relativ viel vor und zurück und guckst, dass du miteinander irgendwie ja lernst, aneinander vielleicht auch oder miteinander wächst. Und das haben wir so die letzten 10 Jahre gemacht. Und vielleicht noch ein Satz, was ich total schön fand, war, dass ich ungefähr, also der Prozess transformatorisch ging so 1,5, vielleicht schon 2 Jahre, dass ich, als ich dann gefragt wurde, ob ich Nachhaltigkeit machen möchte. Und das war ein Moment, das Thema kannte ich nicht. Da habe ich mich auch vorher nicht mit beschäftigt. Das fand ich aber extrem spannend, weil ich einfach glaube, dass wir für die Welt, in der wir leben, auch was machen müssen. Und dann zu verstehen, wie man die beiden Dinge gut miteinander kombinieren kann, nämlich Transformation und Nachhaltigkeit, das fand ich auf meiner persönlichen Reise total spannend. Und da freue ich mich, dass ich das immer noch ein Stück weit auch weiterhin machen kann.
Du hast gerade angesprochen, dass es darum geht, dass Verhalten, nicht nur das Verhalten zu ändern, sondern die Haltung, also Mindset. Und viele sagen ja, also man hört immer wieder dieselben Worte, und die Worte sind eigentlich, klingen gleich, wenn man mit Leuten spricht, die Transformationen auch anbieten, in, von Dienstleistern oder von Agenturen, Beratern. Aber dahinter gibt es einen ganz großen Unterschied, ob es klappt oder ob es nicht klappt. Was glaubst du, ist denn der große Unterschied von der Herangehensweise, weil die Worte klingen gleich, aber das Ergebnis ist ein total anderes. Was macht den Unterschied?
Ich glaube, den Unterschied macht, wenn du das wirklich ernst meinst, ne? Also ich glaube, es gibt ganz viele, also als wir zum Beispiel losgelaufen sind, da haben ganz viele Führungskräfte zu mir gesagt, erklär mir doch, was die anderen ändern müssen, und dann sage ich ihnen das. Und dann habe ich irgendwie gedacht, das fängt doch bei mir selber an. Und ich beschreibe einfach mal so für mich 2, 3 Momente, wo ich eigentlich gemerkt habe, was den Unterschied macht. Und ich habe für mich erkannt, nehme mal ein Beispiel, ich hatte einen Kollegen, wir sind ungefähr zeitgleich gekommen, wir haben eigentlich auch ein gleiches Tempo gehabt, eine gleiche Stoßrichtung, und trotzdem sind wir aber überhaupt nicht miteinander wirklich warm geworden, ne? Und der hat mir nicht zugehört, ich habe ihm nicht zugehört, und wir haben eigentlich fröhlich so gefühlt ein Jahr aneinander vorbeigelebt. Und ich habe dann einen Impuls bekommen von einer Mitarbeiterin, die eigentlich für ihn gearbeitet hat, die gesagt hat, ich verstehe nicht, warum ihr zwei eigentlich das so ausstrahlt, weil das hilft uns ja überhaupt nicht. Und ich bin dann irgendwie, habe ich gedacht, ja, das Problem fängt ja bei mir selber an. Das heißt, ich hatte keine Lust, ihm zuzuhören, weil er auch eigentlich dann wirklich genervt hat, ne? Und umgekehrt habe ich wahrscheinlich das Gleiche ausgestrahlt. Mittlerweile sind wir nach 10 Jahren, glaube ich, so weit, dass wir, er ist so einer meiner engsten Vertrauten geworden. Ne? Warum? Weil ich einfach hochgegangen bin und gesagt habe, du, hör mal zu, ich glaube, es funktioniert nicht, weil ich nicht offen bin, und ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam miteinander einfach mal arbeiten. Das ist, glaube ich, ein Punkt, wenn du selber realisierst, dass du beteiligt bist an allem, was du machst, im Guten wie im Schlechten, wie im Neutralen. Und wenn du wirklich ein Interesse hast, mal zu verstehen, wo kommt denn der andere eigentlich her? Der hat ja einen Grund gehabt, weil er, dass er bestimmte Dinge so gemacht hat. Und da mal zuzuhören, zu verstehen, die Perspektive zu verstehen, aber auch mal zu benennen, was brauche ich denn eigentlich, damit wir beide miteinander gut arbeiten, und dann irgendwo wechselseitig sich aneinander anzunähern. Ich glaube, das macht einen Riesenunterschied.
Also das ist ja eigentlich das kleine Einmaleins des Miteinanders. Das kennen wir ja aus allen Beziehungen, ob es jetzt mit den Kindern ist oder in privaten Beziehungen. Und das wirklich auch so ehrlich und authentisch zu leben und so mutig, weil ich glaube, das erfordert unwahrscheinlich viel Mut, auf einen Kollegen, dem man eigentlich nicht zuhören möchte, der anders denkt, zuzugehen und zu sagen, du, ich glaube, wir müssen mal reden. das gefällt mir unheimlich gut und ich schätze so sehr deine Ehrlichkeit. Und du hast auch gesagt, Transformation ist kein Allheilmittel. Also es ist jetzt nicht so, dass man in wenigen Wochen top-down sagt, ich transformiere jetzt irgendwie alle mal durch und dann machen alle, was ich sage, sondern du beschreibst es ja als dauerhaften Prozess. Es kommen immer wieder neue Menschen dazu, es kommen immer wieder Herausforderungen dazu. Warum würdest du dich immer wieder für diesen Weg entscheiden oder warum glaubst du, dass dieser Weg der richtige ist?
Ich glaube, ich würde gerne nochmal ansetzen an dem Satz, die machen jetzt alle, was ich will oder was ich sage. Das ist ja nicht die Intention, sondern die Überlegung ist ja zu gucken, du sitzt in einer Organisation, du siehst oder fühlst vielleicht, da gibt es ein paar Themen, die könnte man einfach vielleicht besser machen oder die könnte man für die Menschen besser machen. So, mein Impuls muss ja nicht immer der richtige sein, aber ich glaube, mal einzuladen und drüber zu sprechen, ist das eine. Und ich glaube auch, mal zu reflektieren, wo stehe ich denn eigentlich gerade? Ne? Also ich im Sinne von im Austausch mit meinen Kollegen und mit dem, was wir machen. Und auch zu erkennen, ich mache ja auch den ganzen Tag nicht alles richtig. Also es gibt so viele Momente in den letzten 10 Jahren, wo ich realisiert habe, ich bin Teil daran, was vielleicht ein Mitarbeiter nicht ankommt oder dass eine Führungskraft nicht ihren Job macht oder vielleicht auch nicht in der Kultur ankommt. Und da zu verstehen, was braucht es, um Kultur wirklich auch zu leben und umzusetzen. Ich glaube, das ist das eine. Ja, für mich hat sich, glaube ich, Folgendes geändert. Ich habe früher Kommunikation betrieben und ich glaube, das hilft auch bei einem Transformationsprozess, dass man weiß, wie man vielleicht Dinge benennt. Aber ich glaube, zu verstehen, dass man die Dinge vom Kopf in den Herz und in den Bauch bekommt, das macht, glaube ich, den Unterschied. Und Menschen da zu berühren, wo sie Lust haben, mitzumachen. Ja, da würde ich sagen, das hat einen Unterschied gemacht, vielleicht auf deine Frage von vorhin, warum laufen manche Dinge und warum laufen sie vielleicht auch nicht?
Das ist jetzt eigentlich eine gute Steilvorlage für Beispiele, wo das vielleicht mal ganz gut geklappt hat. Ich hatte ja eingangs auch die Initiative Kaffee in Plastik angesprochen oder wo es auch vielleicht mal nicht so gut geklappt hat und wie du damit umgegangen bist, dass es mal nicht gut klappt. Also zwei Fragen eigentlich in einer.
Mhm. Fange ich mal mit den beiden Initiativen an. Wir haben natürlich Nachhaltigkeitsziele und die haben wir uns gesteckt, an denen arbeiten wir uns auch wirklich mit Inbrunst ab. Wir haben aber irgendwann überlegt, was braucht es denn, um, ich mag das Wort nicht, aber um den Purpose, der dahinter steckt, ne, ein Stück weit auch mit den Mitarbeitern zu diskutieren und zu teilen. Und wir haben einen Impuls vor, ich glaube, mittlerweile fast 8 Jahren bekommen. Da ging es um Kunststoff. Wir sind Kunststoffhersteller. Ne? Also die Marke Toppitz gehört in unser Portfolio. Und wir haben dann gesagt, wenn wir in Verkehrbringer sind, möchten wir eigentlich auch Teil der Lösung sein. Und wir haben dann überlegt, was heißt denn Nachhaltigkeit für uns, neben dem, dass wir sagen, wir überarbeiten das Portfolio, wir arbeiten an unseren CO2-Reduktionen, also wir arbeiten aber vielleicht auch an Logistik etc. Und bei Kunststoff ist es so, dass wir uns unter anderem auch überlegt haben, was heißt das denn vor Ort? Und der Impuls kam, weil eine Tochter aus einem Kollegenkreis unterwegs war und in Kathmandu gesehen hat, wie die Müllberge sozusagen die schöne Natur da wirklich überlagern. Und wir haben dann gesagt, okay, wenn wir loslaufen oder wenn wir es schaffen würden, in einem System vor Ort einen Mehrwert und einen Impact zu leisten, das zu kombinieren mit einer Rohstoffsicherung und auch mit einer Portfolioumstellung, dann ist das ja eigentlich sozusagen, da schließt sich ja der Kreis. Und wir sind damals dann durch einen Berater, der uns auch immer noch begleitet, haben wir Kontakt bekommen zu Mohamed Yunus. Ich glaube, müssten vielleicht viele von euch oder Ihnen kennen, ist bekannt geworden durch die Vergabe von Kleinstkrediten, also Befähigung der Ärmsten der Armen. Wir haben uns dann überlegt, was können wir denn in Indien machen und sind dann losgelaufen und haben uns überlegt, wenn wir, sagen wir mal, Waste Picker, also das ist eine Community, die auf Müllhalden lebt und dort quasi den Müll sammelt und in irgendeiner Form wiederverwertet oder zur Wiederverwertung verkauft, wenn wir mit denen zusammenarbeiten, was braucht es da? Für uns ist das ein Stück weit, wir kommen an Rohstoffe, also wir nutzen Abfall als Sekundärrohstoff und wir können einen Beitrag leisten für die Menschen vor Ort. Und jeder ist total gerne eingeladen. Wir haben seit kurzem eine neue Homepage und da sieht man dieses Praxisbeispiel. Und was ich ganz besonders schön finde, ist, wir haben vor, ich glaube, ungefähr einem Jahr eine Reise dahin gemacht und haben eine Fotoaktion gemacht. Und wenn du siehst, wie die Menschen, die eigentlich unter den Bedingungen leben, glücklich in die Kamera gucken, ich finde, dann haben wir viel gewonnen. Ergänzend zu dem, dass wir das System vor Ort ein Stück weit befähigen, auch die Wirkung nach innen, ne? Weil du Menschen, die an unterschiedlichen Themen im Unternehmen arbeiten, auch in gewisser Weise einen Sinn gibst. Und das, finde ich, ist eine tolle Kombination. Und das versuchen wir eigentlich in relativ vielen Feldern zu machen. Du hattest eben Kaffee angesprochen. Da haben wir auch, sagen wir mal so, wir nennen das Highlight-Projekt, im Kaffeebereich. Das ist auch durch eine ganz komische Situation eigentlich entstanden. Ich saß in der Jury und habe ein Start-up, junges Frauenduo unterstützt oder habe denen einen Preis verliehen, die auf der einen Seite Waste Management optimiert haben, also da eine Beratung hatten und als zweiten Baustein Humus hergestellt haben. Und beim Humus hat man relativ schnell gemerkt, dass der Wurmdünger die Pflanzen, also Rosen haben roter geblüht, ne? Die Paprika sind größer geworden, haben wir uns überlegt, was könntest du eigentlich im Kaffeesegment machen? Und da ist es so, du kannst auf der einen Seite, wir stellen Filterpapier her, wir haben Kaffeehäutchen, die übrig bleiben, wenn man Kaffee röstet. Wenn das Würmer fressen, entsteht ein sehr guter Humus und da entsteht auch sehr viel Humus, weil das alles auch den Kreislauf anregt. Und auf der anderen Seite zu gucken, was brauchen wir in Brasilien, sind da hingeflogen und haben überlegt, wenn wir Farmer befähigen wollen, können die aus beispielsweise Hausmüll auch wiederum ihren eigenen Dünger machen. Ne? Das heißt, du brauchst am Ende des Tages keinen.
Also das mit dem Kaffee, diesen Kaffee-Hack, den merke ich mir, das ist gut. Vielleicht klappt das auch bei Zimmerpflanzen. Bevor ich zur nächsten Frage komme, bei mir ist hängen geblieben, du sagst, du magst das Wort Purpose nicht so gerne. Warum, darf ich fragen?
Ich habe bisher kein Wort im Deutschen gefunden, was ich mag. Und ich finde, wir nutzen ganz viel Anglizismen und das finde ich manchmal so ein bisschen nervig. Den Sinn hinter Purpose mag ich sehr, aber ich suche immer noch was man vielleicht auch im Deutschen irgendwie treffender zum Ausdruck bringen kann.
Ja, da geht's mir ähnlich. Also falls irgendjemand eine gute Idee hat, möchte er uns bitte schreiben. Wir sind sehr dran interessiert. Jetzt gehe ich mal nochmal zurück auf deine Expertise, gerade mit Unternehmenskommunikation und Transformation. Der Beginn ist ja tatsächlich, die Menschen auch zu befähigen, ein ähnliches Bild in sich zu haben, eine ähnliche Vorstellung im Kopf zu haben, um eben auf diese gemeinsame Transformationsreise zu gehen. Wie schaffst du es denn, durch deine Art zu kommunizieren und deine Erfahrung, dieses Bild entstehen zu lassen?
Oh, das ist eine gute Frage und ich glaube, da gibt es auch gar kein Patentrezept. Ich habe zu Anfang, vielleicht ist das auch ein Beispiel, du hattest eben ja die Frage gestellt, was hat auch mal nicht gut funktioniert. Vielleicht ist das ein Beispiel für gut und nicht gut zugleich. Ich habe zu Anfang immer gedacht, wir brauchen nur ein Kontinuum. Also ich muss das in jeder Art der, also wir haben regelmäßige Kommunikation mit Führungskräften, wir haben unterschiedliche Führungskräftetagungen, wir haben Geschäftsführerkreise, die sich treffen. Und ich habe gedacht, ich mache das einfach so. Wir binden Nachhaltigkeit als kontinuierlichen Inhalt in unsere Kommunikation ein. Wir haben das im Geschäftsbericht, wir haben einen Nachhaltigkeitsbericht. Wir verbinden das auch immer mit der Grundphilosophie, mit dem Purpose dahinter, da haben wir es wieder, ne, um zu zeigen, woran glauben wir und woran arbeiten wir und wie verbinden wir auch Nachhaltigkeit mit Transformation. Und dann habe ich irgendwann vor ein paar Jahren festgestellt, ich habe ein sehr großes Team, was auch, also das Größte in meinem Bereich, was Kommunikation verantwortet. Und ich habe dann irgendwie gedacht, ich weiß nicht, vielleicht ist es nur ein Gefühl, aber irgendwie haben die das noch nicht verinnerlicht. Und wir haben dann einen, finde ich, wunderbaren Nachhaltigkeitschef, der den Bereich Strategie für Nachhaltigkeit betreut. Und dann sind wir mal mit dem los, haben uns mit der Nachhaltigkeit, also mit ihm und den Kommunikationsmenschen hingesetzt. Und irgendwie habe ich gedacht, da ist eine Lücke. Und was ich dann festgestellt habe, ist, dass du durch den Komplexitätsgrad viel mehr erklären musst und viel mehr in den Kontext musst. Das reicht nicht, wenn du nur sagst, so, ich schreibe jetzt einen Bericht über das und das und das, sondern eigentlich mal ein Verständnis dafür brauchst, was sind denn Planetary Boundaries? Warum gibt es die? Also, ne, warum haben wir die Welt, bis, so wie sie jetzt ist, fast aufgebraucht? Was ist denn eigentlich auch die damit verbundene Angst? Wie kann ich mich eigentlich, wenn ich Angst habe oder Sorgen habe, mit einem Thema wirklich auseinandersetzen? Weil das verdränge ich vielleicht häufig. Dann hast du auch gemerkt, wir hatten ein paar Mitarbeiter, die dann gesagt haben, naja, ist das denn wirklich, ist das nur Fickleaf oder ist das wirklich was ihr ernst meint? Und dann habe ich gedacht, ich stehe hier für was und ich komme aber trotzdem nicht weiter. Und da zu realisieren, dass du Zeit investieren musst, dass du rein musst, dass du Fragen beantwortest, dass du aber auch zulässt im Kopf, dass nicht alle sofort mitmachen. Ne? Das, finde ich, war für mich eine riesen Lernkurve. Und ich würde sagen, jetzt dann so nach 2 Jahren intensiver Arbeit, ist das dann auch, merkst du, wie so der eine oder andere Knoten im Kopf platzt. Ne? Und das gilt ja nur jetzt erstmal für Menschen, die sehr eng mit mir zusammenarbeiten. Deshalb möchte ich gar nicht manchmal wissen, wie viel Bedarf wir noch haben in der restlichen Gruppe, um das wirklich landen zu lassen im wahrsten Sinne.
Ich liebe diesen Podcast so sehr, weil ich lerne jedes Mal dazu und vor allen Dingen lerne ich, dass wir gar nicht so unterschiedlich sind. Tatsächlich ist es bei uns auch so, ne? Wir haben unterschiedliche Papiere, die wir in den politischen Raum bringen und auch innerhalb von Behörden und im Ressortkreis kreisen. Und da stehen immer wieder solche, ja, Sätze drin und man denkt, über das Wiederholen der Sätze erledigt sich's. Also ich versuche jetzt gerade eine Brücke zu schlagen zu uns. Ich hoffe, das ist okay. Damit wir wirklich verstehen, das ist es nicht, sondern man muss die Menschen im Herzen erreichen und ihnen auch den Sinn dahinter erklären. Und da muss man halt auch vielleicht innovativ werden mit verschiedenen Formaten, ne? Die habt ihr ja dann auch entwickelt. Hast du irgendwie einen guten Tipp, welches Format gut funktioniert hat? Also außer, dass man in Papieren immer dasselbe schreibt und immer dieselben Bildchen zeigt.
Ich glaube, was mir geholfen hat, ist eine Kombination. Ich habe zu Anfang ja wahnsinnig viel intern gemacht. Dann kommunizierst du ja auch mit intern eigentlich anders vielleicht als mit draußen. Und ich habe für mich einen Aha-Moment gehabt. Ich bin irgendwann von der LGT Academy, das ist eine Academy, die zur Liechtensteinbank gehört, gefragt worden, ob ich als Mittelständlerin mal erklären kann, so was ist eigentlich auf der Industrieseite wichtig. Und das mache ich jetzt seit 2 Jahren, darf da sozusagen unterschiedlichen Gruppen, Mitarbeitergruppen unsere Sicht erklären und aber auch die andere Sicht verstehen. Und ich habe dann so ein paar Dinge für mich realisiert. Auf der einen Seite Finanzsektor nochmal besser zu begreifen, dann kam irgendwann noch die Politik in den Austausch mit rein und dann für mich zu verstehen, wie hängt das alles miteinander zusammen, aber auch ein Narrativ zu entwickeln und eine eigene Klarheit. Und wenn du die hast, kannst du ja wiederum mit deinen Mitarbeitern sprechen. Und das war auch so eine Lernkurve. Ich mache jetzt Nachhaltigkeit, vielleicht lass es in Summe so um die 8-9 Jahre sein, aber ich habe ja auch 5 Jahre gebraucht, um zu kapieren, wie funktioniert das eigentlich in Summe. Und ich glaube, da haben wir noch viel Luft nach oben, generell in der Gesellschaft, dass du eigentlich gucken müsstest, wie kannst du in Systemen denken, wie bringst du Menschen auch in einen Kontext rein. Und da hat mir extern total geholfen, um nach innen eine bessere Erklärung zu finden oder einen besseren Ansatz. Und wenn du nach einem guten Format fragst, ich glaube einfach, das Gespräch und der Austausch ist halt immer noch der beste Weg. Also lesen ist das eine. Hab dann zum Beispiel mal gesagt, gebt mir doch mal wieder, was ihr aus dem Geschäftsbericht mitgenommen habt. Das kannst du lassen. Also du bekommst zwar Zitate, aber dann der Austausch danach, das war das, was es ausgemacht hat, ne? Und auch der, wie soll ich sagen, das spürbar werden, was ist mir wichtig, was ist den Mitarbeitern wichtig, wo gibt es vielleicht Verständnisfragen, wo gibt es aber auch Glaubenssätze, mit denen man einfach mal in die Diskussion muss, ne? Und wie kriegt man die am Ende auch wieder aus den Köpfen raus?
Also tatsächlich, das klassische Gespräch finde ich großartig, egal in welcher Form wahrscheinlich, klingt toll. Überrascht mich jetzt ein bisschen, dass du das jetzt so sagst, finde ich wirklich toll, weil wir sind ja alle so geboren, wir können das ja sofort machen, das ist ja gar kein Problem, wir müssen uns nur die Zeit dafür nehmen tatsächlich. Bevor wir über diesen sektorübergreifenden Austausch gehen, der würde mich nochmal interessieren, auch nochmal eine Frage, also auch über dir gibt es ja Vorgesetzte. Wie kommuniziert man denn mit Vorgesetzten so, dass sie auch, ne, du gibst ja auch etwas von der Belegschaft weiter, was du aufnimmst von Partnern. Und vielleicht ist ja der Vorgesetzte, die Vorgesetzte auch nicht gerade dort, wo du es dann in dem Fall auch wirklich brauchst, um weiterzukommen in der Sache. Wie kommunizierst du und überzeugst du nach oben?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, indem man oben nicht anders behandelt als die Peer-Ebene oder drunter. Also natürlich ist das Inhaber, ne, wenn mein Inhaber unterschiedliche Dinge anschiebt oder möchte oder für richtig hält, dann überlegst du dir natürlich, wie gebe ich da Feedback, wenn du die Meinung vielleicht nicht teilst. Ich glaube, das Vertrauen 360 Grad eine große Rolle spielt. Das hat nichts mit Inhaber, Vorgesetzt oder Mitarbeiterschaft zu tun. Ich glaube, auch da ein offenes Verhältnis, einen guten Austausch, aber auch ein Verständnis dafür, wo steht dieser Mensch und warum macht er Dinge, die er macht, ne? Und warum macht er vielleicht Dinge auch nicht. Und was ich für mich auch gelernt habe, ist jeder in seinem Tempo. Also ne, zu gucken, wenn ich vielleicht schneller unterwegs sein will, hilft es nicht. Zu schauen, wo finden wir ein Tempo, was sich gut anfühlt. Wo gehe ich Dinge mit? Wo gebe ich Feedback? Wo sage ich aber auch, vielleicht sehe ich mal anders? Und ich glaube, das ist, da habe ich das große Glück, dass ich das sehr, sehr, sehr dankend machen darf. Ich glaube, das ist was er sehr schätzt. Und wo wir auch einen guten Modus gefunden haben, wirklich ehrlich und gut miteinander zu sprechen. Und das ist, glaube ich, auch ein Schlüssel, ne? Dass man sich wirklich überlegt, wie ehrlich geht man miteinander um.
Also Ehrlichkeit wird ja ganz oft propagiert. Und so wenig ich dich jetzt so höre, du bist wirklich eine Expertin jetzt in Kommunikation, du bist eine Expertin auch in Nachhaltigkeit. Und wenn ich mir vorstelle, auch bei uns nicht, da ist ein Minister, eine Ministerin und es kommen lauter Experten in ihren Feldern zusammen und jeder hat Expertenwissen und das muss natürlich eine Person auch zusammenbringen bei sich und in Ausgleich bringen. Wie siehst du das? Das hat mir gut gefallen, dass du sagst, jeder in seinem Tempo, Verständnis auch für die Position und für die Sichtweise und für die Situation des Vorgesetzten, in dem Fall der Inhaber, dass man da auch vielleicht mal, auch wenn man ehrlich ist, vielleicht nicht immer alles sagt, weil man einfach vielleicht mit Kritik gar nicht weiterkommt und man will auch gar nicht unbedingt kritisieren, sondern einfach gemeinsam einen Weg entwickelt. Weil viele, die uns jetzt hier zuhören, und auch so merke ich das auch auf Social Media, wir sind sehr schnell natürlich in diesem Impuls, Feedback zu geben, was als Kritik ankommt bei dem anderen. Dann auch wirklich genau, als gerade wenn man Transformation macht, genau abzuwägen, wann sage ich was, Timing. Was genau sage ich, was lasse ich vielleicht auch mal weg, wo will ich etwas stärken, da muss man ja schon ein Kommunikationsgenie sein und auch diesen anderen Menschen, ob es jetzt der Vorgesetzte ist oder jemand anders, auch wirklich gut spüren können, was ist jetzt eigentlich das richtige Wort oder was ist die richtige Ansprache in diesem Fall.
Naja, und ich glaube, vielleicht ergänzend auch nochmal, was ist die Perspektive, ne? Und ich nehme jetzt nochmal, weil ich eben auch von Finanzen gesprochen habe. Wenn ich zum Beispiel meinen Kollegen, also ist ein Geschäftsführer, der Finanzen bei uns für die Gruppe macht, da zu beobachten, wie toll wir mittlerweile Nachhaltigkeit zusammen angehen und zwar jeder auf seine Art und Weise. Also es geht ja nicht darum, das genauso zu leben und zu verstehen, wie ich das möchte, ne? Aber zu verstehen, es gibt in seinem Bereich Dinge, da kann ich drauf einzahlen. Es gibt aber auch Dinge bei mir, wo ich seine Expertise brauche. Ne? Und da zuzuhören, zu verstehen und eigentlich daran auch zu wachsen, ne? Zu sagen, so, da kann ich ja was von lernen. Und ich glaube, dieses Lernen wollen und miteinander einen größeren Radius generieren, das finde ich ist ja was, wo ganz viel Musik drin ist. Und ich kann ja auch nicht immer nur als Führungskraft glauben, so ich weiß das jetzt, also ich weiß, wie es geht, ich sag dir das jetzt und wir machen das. Das ist ja auch nicht der Weg. Und da wirklich zu schauen, was braucht der Kollege, was braucht der Vorgesetzte? Ich glaube, das ist kein Hexenwerk. Aber ich würde auch mal sagen, gefühlt nach 10 Jahren, ich habe ein anderes Ego, als ich das noch vor etlichen Jahren hatte. Da war vielleicht auch nochmal wichtiger, einen Punkt zu machen oder klar zu machen, so jetzt, da habe ich mal. Ne? Ich glaube, wenn man irgendwann da ankommt und sagt, ich verstehe, dass ich meinen Job dann gut mache, wenn ich den gemeinsam mit anderen mache und versuche, Menschen zu enablen, denen Kraft zu geben und deren Optimum rauszuziehen. Dann ist, glaube ich, viel gewonnen.
Also du hast zwei Punkte angesprochen. Das eine kam bei Mindshift Festival auch raus. Da hat eine Keynote-Speakerin gesagt, let go of being right, also wirklich aufzuhören, Recht zu haben. Also das hat viel mit dem Ego zu tun. Und in der Tat, also wenn man irgendwas für Innovation tun will, dann, weil Innovation entsteht, wie du sagst, im Gespräch miteinander. Wenn jeder seine Position aufgibt, um eine dritte gemeinsame Position zu finden, das ist eigentlich im Kern Innovation, und damit sind wir ja grundausgestattet, wenn wir auf die Welt kommen. Das kann eigentlich jeder. Da braucht man überhaupt nicht viel dafür. Dann kommen wir mal zu dem Thema sektorübergreifender Austausch. Also, dass man sagt, Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft. Wie kann denn zum Beispiel jemand aus einer Unternehmensperspektive diesen Austausch fördern und warum ist es so wichtig? Da tust du ja auch ganz viel für.
Ich glaube, es ist deshalb wichtig. Auf der einen Seite realisieren wir schon viele Diskussionen, auch beispielsweise Politik, Finanzsektor finden ja mit den ganz Großen statt. Ne? Das ist ja auch in Ordnung und das ist richtig. Aber es gibt ja noch eine Mittelstandsperspektive und die ist, glaube ich, in vielen Dingen einfach unterschiedlich. Wir haben andere Bedarfe, wir haben andere vielleicht auch Kapazitäten, ne? Wir haben eine andere Größe, wir haben andere Finanzkraft, die dahinter steckt. Wir sind jetzt schon ein sehr großer Mittelstand, also von daher haben wir manchmal die Probleme nicht mehr. Aber trotzdem geht es ja darum zu sagen, so, was haben wir für Bedürfnisse, wo sehen wir was, wo können wir miteinander arbeiten. Und du hast eingangs gesagt, ich warte nicht, bis es Gesetze gibt. Das ist vielleicht eine richtige eine Beschreibung und eine Haltung, aber trotzdem muss ich mich ja mit den Dingen auseinandersetzen, die dann kommen. Und wir haben schon, finde ich, im Moment eine Regulierungswut, über die kann man sicherlich streiten. Ich finde, es hat einen positiven Aspekt, dass auch die Menschen ins Tun kommen oder Unternehmen, die das vorher nicht gemacht haben. Aber auf der anderen Seite muss das ja arbeitbar bleiben, ne? Und da auch mal einen Austausch zu finden, pragmatisch auch mal zu sagen, so, was funktioniert denn für uns, was funktioniert aber auch nicht. Ne? Zu realisieren, dass Politik da durchaus auch zuhört und einen guten Willen hat, damit reinzugehen. Ne? Aber auch zu verstehen, Finanzen. Ne? Was bedeutet es eigentlich, wenn wir eine nachhaltige Transformation finanzieren wollen? Ist das ein irrsinniges Investment? Wie kanalisieren wir die Dinge? Wie greifen Dinge ineinander? Wo können wir gucken, wie wir gemeinsam einfach auch Tempo auf die Straße bringen? Weil das ist was mir persönlich Sorgen macht, wenn wir uns das angucken, was uns draußen im Moment, ist ja auch nicht jeder der Meinung, dass es einen Klimawandel gibt, aber wenn wir draußen gucken, was wir für Veränderungen haben, sind wir, glaube ich, gut beraten, nicht die nächsten 15 Jahre zu warten und dann zu sagen, wir packen das Problem an.
Also ich finde diesen Appell sehr schön, dass man da stärker in die Kommunikation geht und auch eben die bestehenden Strukturen für den sektorübergreifenden Austausch, die gibt es ja, ne? Also Strukturen für den Austausch mit Verbänden und so weiter, dass man diesen Dialog stärkt. Liebe Katharina, das hat mich wirklich so erfrischt, wie du Dinge beschreibst, die uns auch umtreiben, und ich stelle immer wieder fest, wie viele Parallelen wir doch haben, und ich habe wahnsinnig viel gelernt heute von dir über Unternehmenskultur, über überhaupt Kulturwandel und wie wichtig der ist, wenn er von Herzen kommt. Und jetzt magst du vielleicht unseren Zuhörenden noch irgendetwas sagen, was dir noch auf dem Herzen liegt?
Das ist, was liegt mir auf dem Herzen? Ich glaube, das, was du beschrieben hast, sagt es ja ganz gut, ne, dass wir alle die gleiche Herausforderung haben und da wirklich mutig und beherzt dran zu bleiben und zu gucken, was kann ich eigentlich als Einzelperson an Wirkung entfalten und wo kann ich rein, ne, und wo kann ich vielleicht auch mal ein Stück aus der Komfortzone raus, um einen Mehrwert fürs große Ganze zu erreichen. Ich glaube, das ist was, das würde ich mir wünschen, und ich glaube so in Zeiten wie diesen, dass man auch einfach den Mut nicht verliert, dass man eine Perspektive hat. Und du hast das gesagt, bevor wir die Mikros eingeschaltet haben, dass du Dinge machst, weil du Kinder hast und weil du was machen möchtest, um was richtig Gutes irgendwo auf den Weg zu bringen. Und ich glaube, da so ein Appell, das müssen wir alle machen. Und da dran zu bleiben, das wäre, glaube ich, eine schöne, schöne Perspektive.
Das war ein sehr schönes Schlusswort. Wenn man dich erreichen möchte, man findet dich auf LinkedIn und kann dir folgen und schauen, was du so machst.
Das kann man machen, ja.
Vielen Dank. Empfehle ich sehr. Also vielen Dank, liebe Katharina Röhrig, dass du heute bei uns warst.
Ich habe zu danken, Doro. Danke dir. Tschüss.
Und das war es bei Let's Start, Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne und abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Let's Start, viel Spaß bei der Umsetzung.